Der beste König des alten Bundes ist nicht gut genug, um uns zu retten, aber Jesus Christus gewiss. Das ist das Thema der Predigt. Und der Predigttext ist wieder ein etwas längerer, aus dem 2. Königebuch, Kapitel 22, Vers 1 bis Kapitel 23, Vers 3. Ich lese den Text nicht am Stück, sondern fortlaufend an gewissen Stellen vor. 2. Könige 22, ich lese erst einmal die ersten zwei Verse. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, sie war eine Tochter von Adaja aus Bozkat. Josia tat, was dem Herrn gefällt. Er ging auf dem Weg seines Ahnherrn David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Bis dahin erst einmal. Ja, das ist ja jetzt hier diese Predigtreihe durchs Alte Testament. Ich glaube, seit ungefähr einem halben Jahr, ne? Es geht um die Geschichte Israels und vor allen Dingen der rote Faden ist die gnädige Herrschaft Gottes, die sich in dieser Geschichte Israels offenbart. Die Zeit der Könige, wenn man, sagen wir mal, bei Saul anfängt, umfasst ungefähr einen Zeitraum von 450 Jahren. Berücksichtigt wurden dabei in der Predigtreihe Texte aus den Samuel- und den Königebüchern. Das Königtum in Israel beginnt mit Saul. Saul ist ein König nach den Maßstäben des Volkes Israel. Gott verwirft ihn, weil er sich seiner Herrschaft nicht unterordnet. Und dann beruft Gott einen König nach seinem Herzen. Das ist David. Nach Sauls Tod vereint David die 12 Stämme Israels unter seiner Herrschaft und macht Jerusalem zur Hauptstadt des Reiches. David ordnet sich Gottes gnädiger Herrschaft unter. Er etabliert Israel als einen Machtfaktor im alten Vorderen Orient. Gott geht mit David einen Bund ein, er verspricht ihm eine ewige Königsdynastie. Auf David folgt Salomo auf dem Königsthron. Unter seiner Herrschaft erlebt Israel den Höhepunkt des Segens im verheißenen Land. Salomo baut Gott einen Tempel in Jerusalem. Gott nimmt dann in diesem Tempel Wohnung. Von dort aus verspricht er fortan, sein Volk Israel zu segnen. Salomo verfällt dem Götzendienst, sodass Gott nach seinem Tod als Strafe eine Teilung des Reiches in ein Nord- und in ein Südreich herbeiführt. Dem Königshaus Davids bleibt der Stamm Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, dem Tempel und dem Priestertum. Die übrigen 10 Stämme sagen sich los und geben sich ihren eigenen König. Das Nordreich wird von Anfang an angeführt von ungläubigen Königen. Im Reich Juda hingegen gibt es ein Auf und Ab, was die Könige anbetrifft. Zunächst kommt mit Rehabiam, dem Sohn Salomos, ein ungläubiger König hervor, sein Nachfolger auch. Dann kommen 2 gläubige Könige, dann wieder 2 ungläubige. Dann kommt eine Reihe von 4 gläubigen Königen. Während der Regierungszeit von König Ahas im Südreich bringt Gott dann Gericht über die 10 Nordstämme herbei. Im Jahre 722 vor Christus kommen die Assyrer und vertreiben die Israeliten aus dem Land, das Gott ihnen einmal gegeben hat. Endgültig. Im Südreich hingegen geht die Geschichte Israels weiter. Mit König Hiskia kommt einer der vorbildlichsten Könige, die Israel je hatte, an die Macht. Aber nach ihm kommt mit Manasse und mit Amon die wohl schlimmsten Könige in der Geschichte Israels. Und dann kommt mit Josia ungefähr 640 vor Christus der beste König an die Macht, den Israel je hatte. Also es ist ein Auf und Ab in der Geschichte Judas. Und der Vers aus 2. Könige 22, Vers 2 bezeugt dies. Josia tat, was dem Herrn gefällt. Er ging auf dem Weg seines Ahnherrn David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Und die Frage ist natürlich, wonach wird in den Königebüchern bemessen, ob ein König gut oder schlecht war? Herangezogen wird vor allen Dingen als Kriterium das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Schlecht ist ein König dann, wenn er selber Götzendienst treibt und auch das Volk dazu verführt. Gut ist ein König, wenn er alleine Gott verehrt und auch sein Volk dazu anhält, sich vom Götzendienst zu trennen. Josia ist ein vorbildlicher König. Er ordnet sich Gott und seiner Herrschaft unter. Er ragt dabei sogar noch über andere Könige Judas, die Gott gehorsam waren, hinaus. Er wird zum Beispiel mit David verglichen, der ein König nach dem Herzen Gottes gewesen ist. Von allen Königen, die über Israel geherrscht haben, wird aber dann Josia an erste Stelle gesetzt. 2. Könige 23, Vers 25. Vor Josia gab es keinen König wie ihn. Nicht mal David reichte an ihn heran. Keiner ist so wie er gemäß dem Gesetz des Mose mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all seiner Kraft zum Herrn umgekehrt. Nach ihm gab es auch keinen König mehr wie ihn. Deswegen habe ich mich festgelegt im Thema der Predigt, der beste König im Alten Bund, das ist Josia. Er ist aber auch der letzte gläubige König in Israel und Juda. Er kann Gottes Gericht über das Südreich noch um eine Generation hinauszögern, aber eigentlich ist schon insbesondere durch seinen Großvater Manasse das Maß der Schuld vollgemacht worden. Ja, ich lese mal weiter. Der Predigttext berichtet dann im weiteren Verlauf davon, wie ein Exemplar des 5. Buches Mose Auswirkungen hat auf Josia und seine Reformen. Ich lese die Verse 3 bis 13, 2. Könige 22, Verse 3 bis 13. In seinem 18. Regierungsjahr, wie alt ist Josia da? 18 plus 8, 25, 26 Jahre. In seinem 18. Regierungsjahr schickte König Josia den Staatsschreiber Schafan, den Sohn von Azalia und Enkel von Meschulam, mit folgendem Auftrag in den Tempel. Geh zum obersten Priester Hilkia und lass ihn feststellen, wie viel Geld bisher zum Tempel gebracht und von den Torhütern eingesammelt worden ist. Dann soll der Priester es den Handwerksmeistern aushändigen, die für die Arbeiten am Tempel verantwortlich sind. Sie sollen davon die Arbeiter bezahlen, die am Haus des Herrn Ausbesserungsarbeiten durchführen. Die Zimmerer, Bauleute und Maurer. Mit dem Geld sollen sie auch das nötige Baumaterial, Holz und Bruchsteine, das zur Ausbesserung des Tempels benötigt wird, beschaffen. Er soll von den Verantwortlichen keinen Nachweis über die Verwendung des Geldes verlangen, sondern ihnen vertrauen, dass sie ehrlich damit umgehen. Als der Staatsschreiber Schaphan seinen Auftrag ausgerichtet hatte, sagte der oberste Priester Hilkia zu ihm: Ich habe im Tempel des Herrn das Gesetzbuch gefunden. Der Staatsschreiber nahm die Buchrolle und las sie. Dann ging er zum König und meldete: Deine Diener, die Priester, haben den Opferkasten im Tempel geleert und das Geld den Meistern ausgehändigt, die für die Ausbesserungsarbeit verantwortlich sind. Er berichtete dem König auch, dass der Priester Hilkia ihm eine Buchrolle übergeben hatte und las sie dem König vor. Als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand. Er stellte eine Abordnung zusammen, Hilkia, den obersten Priester, Ahikam, den Sohn von Schaphan, Achbor, den Sohn von Micha, sowie den Staatsschreiber Schaphan und den königlichen Vertrauten Asaja. Er befahl ihnen: Geht und fragt den Herrn wegen der Worte, die in diesem Buch stehen. Fragt ihn für mich, für das Volk und für ganz Juda. Denn wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren die Anordnungen nicht befolgt haben, die in diesem Buch im Blick auf uns aufgeschrieben sind. Ja, es handelt sich hier um das fünfte Buch Mose. Das wird später deutlich, wenn vom Buch des Bundes die Rede ist. Das Buch des Bundes, das könnt ihr im fünften Buch Mose nachlesen, das ist eben dieses fünfte Buch Mose. Eine Schriftrolle, die im Tempel gefunden wird. Ja, dieses Buch war damals in Juda nicht bekannt. Und wir können daraus schließen, es war Generationen vorher auch schon nicht mehr bekannt. Ein bisschen wundert man sich. Josia wird ja schon als vorbildlicher König gekennzeichnet, bevor die Schriftrolle gefunden wird. Er wusste über das Hauptgebot Bescheid, wonach es im Gehorsam gegenüber Gott vor allem darauf ankommt, auf seine Offenbarung zu achten und ihm voll Vertrauen, Liebe und Ehrfurcht zu begegnen. Aber wie sich dann zeigt, wird ihm erst durch das Lesen des Bundesbuches deutlich, wie groß Gottes Zorn über das Volk Juda ist. Ja, das fünfte Buch Mose als Buch des Bundes scheint damals in Vergessenheit geraten zu sein. Josia gibt keinen Auftrag, es zu suchen. Der Auftrag an die Leute heißt: bessert den Tempel aus. Josia fragt nicht, also kann mir bitte jemand das fünfte Buch Mose besorgen? Ich würde es gerne lesen. Nein. Es wird zufällig gefunden. Vielleicht hier noch ein Wort zur Renovierung des Tempels. Es ist Ausdruck echter Gottesverehrung, dass Josia dies vorantreibt. Der Tempel war zu seiner Zeit bereits über 300 Jahre alt. Und es wird nur von einer Ausbesserung in der Zeit dazwischen berichtet. Aber auch schon ungefähr 200 Jahre war die her. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Gebäude über 200 Jahre ziemlich sich selbst überlassen wird, dann ist dringend Renovierung notwendig. Und es ist Ausdruck des Glaubens von Josia, dass er dies in die Hand nimmt. Ja, es ist der Priester Hilkia, der dieses Buch des Bundes findet. Er informiert den königlichen Beamten Schaphan, der liest es durch. Er erkennt offensichtlich die besondere Bedeutung der Schriftrolle und bringt sie zum König. Er liest sie ihm vor, ein Vorgang von ungefähr 3 bis 5 Stunden. Die Reaktion Josias zeigt, dass er ein König nach dem Herzen Gottes ist. Er zerreißt, Vers 11, sein Gewand. Und dies ist eine Geste, mit der er große Trauer zum Ausdruck bringt. Diese Geste, sein Gewand, seine Kleidung zu zerreißen, taucht im Alten Testament an manchen Stellen auf. Jakob zerreißt sein Gewand, als er vom vermeintlichen Tod seines Sohnes Josef erfährt, als David vom Tod Sauls und Jonathans berichtet wird, da zerreißt auch er seine Kleider. Manchmal ist mit der Trauer auch Angst vor Gottes Gericht verknüpft. Josia zerreißt sich sein Gewand, als er von den Drohungen hört, die ihm aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen werden. Genau, und das scheint hier genau die Frage zu sein. Also Josia kennt Gott, er dient ihm schon. Was öffnet ihm das fünfte Buch Mose? Was wird ihm jetzt nochmal deutlicher? Und einen Hinweis bekommen wir in Vers 13, wo Josia eine Abordnung zur Prophetin Hulda schickt mit den Worten: Geht und fragt den Herrn um Rat wegen der Worte, die in diesem Buch stehen. Fragt ihn für mich, für das Volk und für ganz Juda, denn wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren die Anordnungen nicht befolgt haben, die in diesem Buch stehen. Das ist hier das Stichwort. Der Zorn Gottes ist Josia deutlich geworden. Durch das fünfte Buch Mose ist Josia viel klarer geworden, dass der Zorn Gottes mit enormer Wucht über dem Volk Juda und der Stadt Jerusalem lastet. Viel mehr, als er dachte. Das Gericht Gottes, wird ihm bewusst, ist nicht in weiter Ferne, sondern es droht unmittelbar über sein Volk hereinzubrechen. Josia wird sich darüber bewusst, dass er gegen den Götzendienst im Land noch nicht konsequent genug vorgegangen ist. Und dann ist es auch erst nach der Erneuerung des Bundes, dass Josia anordnet, den Tempel und die Stadt von Götzenbildern zu reinigen. Ja, Stichwort vom Zorn Gottes. Wo zum Beispiel wird das so stark betont? Im fünften Buch Mose. Zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 28. Wer eine Bibel dabei hat, der mag das mit aufschlagen. 5. Mose 28, von Vers 45 lese ich mal. Hier kündigt Gott an, welche Strafe er über Israel schlussendlich einmal bringen wird, wenn es im Götzendienst verharrt. All dieses Unheil wird über euch kommen und euch verfolgen, bis ihr völlig vernichtet seid, wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und seine Gebote und Weisungen befolgt. Daran wird dann für alle Zeiten zu erkennen sein, dass euch und eure Nachkommen der Fluch des Herrn getroffen hat. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht gern und voll Freude dient, aus Dank für den Wohlstand, den er euch schenkt, werdet ihr euren Feinden dienen müssen, die der Herr gegen euch aufbietet, und ihr werdet dabei von Hunger und Durst gequält, ihr werdet nichts anzuziehen haben und an allem Mangel leiden. Der Herr wird euch unter ein eisernes Joch zwingen, bis ihr alle umgekommen seid. Er wird aus weiter Ferne ein Volk gegen euch heranführen, dessen Sprache ihr nicht versteht. Wie der Adler herabstößt, kommen sie über euch und kennen kein Erbarmen. Auch Kinder und Greise metzeln sie nieder. Achtet also stets darauf, dass ihr den Herrn, euren Gott, ehrt, der so große Wunder tut und seinen Feinden Furcht und Schrecken einjagt. Befolgt sorgfältig seine Gebote, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Sonst wird der Herr euch und euren Nachkommen mit schrecklichen Krankheiten bestrafen, gegen die es kein Heilmittel gibt. Die Seuchen, die ihr in Ägypten kennen und fürchten gelernt habt, wird er bei euch ausbrechen lassen, und auch alle die Krankheiten und Plagen, die in diesem Buch nicht erwähnt sind, wird er euch schicken, bis ihr ganz vernichtet seid. Statt dass ihr so zahlreich werdet wie die Sterne am Himmel, wird von euch nur noch ein winziges Häuflein übrig bleiben, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht gehorcht. Während der Herr früher seine Freude daran hatte, euch Gutes zu tun und euch immer zahlreicher zu machen, wird er dann seine Freude daran haben, euch zu schaden und euch auszurotten. Er wird euch aus dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmt, ausreißen und euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Das geht einem durch Mark und Bein. Und ihr könnt euch vielleicht vergegenwärtigen, dass es solche Stellen gewesen sind, wo Josia sich gedacht hat, ups. Josia hat offensichtlich noch nie diese und ähnlich lautende Stellen gehört oder gelesen. So kann es auch uns ergehen, liebe Geschwister, die wir im christlichen Glauben stehen, uns aber über längere Zeit nicht mit wichtigen Lehren der Heiligen Schrift beschäftigt haben. Jesus hat seine jüdischen Landsleute auch damit überrascht, dass er ihren Anspruch, Gottes Volk zu sein, in Frage stellte. Auch Jesus hat drastische Hinweise auf Gottes kommendes Gericht ausgesprochen, so etwa Matthäus 13 von Vers 47 an. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das hat Jesus zuerst seinen jüdischen Landsleuten gepredigt. Insbesondere denen, die überzeugt waren, dass sie durch das Kennen des Gesetzes, durch die leibliche Nachkommenschaft von Abraham, Isaak und Jakob und durch die Beschneidung sowieso schon gerettet sein würden. Aber auch uns kann es ähnlich gehen, dass wir den Zorn Gottes verharmlosen. Dass wir Drohungen, die sich im Neuen Testament an Christen richten, gerne vom Tisch fegen. Es gibt so eine Form von Heilssicherheit, so nenne ich sie mal, wo gelehrt wird, dass, ich sag mal, dringliche Aussagen im Neuen Testament, die eindeutig mit der Hölle drohen, die können ja nicht an uns Christen, die wir wiedergeboren sind, gerichtet sein. Doch, zuhauf. Sie wollen nicht in Frage stellen, dass wir wiedergeboren sind und auch durch Ausharren im Glauben die endgültige Rettung empfangen. Die Warnung müssen wir immer wieder auf uns wirken lassen, sonst geht's uns wie vielen jüdischen Landsleuten zur Zeit von Jesus. Wir können nicht einfach Dinge, die auch im Neuen Testament deutlich und immer wieder ausgesprochen werden, vom Tisch fegen. Es ist gut, wenn wir uns oft genug von dieser Aussicht auf ein endgültiges Gericht schockieren lassen und dann alles daran setzen, ihm zu entkommen. Also Angst vor der Hölle wird nie als Hauptgrund genannt im Neuen Testament, um dem entfliehen zu wollen. Es ist aber auch ein Grund, der genannt wird. Ja, wie entkommst du dem endgültigen Gericht? Indem du dein Leben Jesus Christus als deinem persönlichen Herrn und Retter anvertraust. Ja, Josia ist ein leuchtendes Vorbild hier für uns. Er hört sich Gottes Wort an, das ihm vorgelesen wird, und zwar offensichtlich stundenlang, und nimmt es sich zu Herzen. Er lässt sich etwas Neues sagen durch Gottes Wort. Und dann will er erfahren von der Prophetin Hulda, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, dass Juda dem Gericht Gottes entkommen kann. Und davon berichtet der Predigtext weiter, 2. Könige 22, die Verse 14 bis 20. Da lese ich mal weiter. Der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaffan und Asaja gingen zu der Prophetin Hulda. Sie war die Frau von Schallum, der die Aufsicht über die Kleiderkammer hatte, der Sohn von Tikwas und Enkel von Hasra war. Die Prophetin wohnte in der Jerusalemer Neustadt, wo sie ihr die Frage vortrugen. Die Prophetin sagte zu den Abgesandten des Königs, antwortet dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, der Gott Israels. Alle Drohungen, die der König von Juda in diesem Buch gelesen hat, lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein Feuer, das nicht erlöscht. Für den König selbst aber, der euch hergeschickt hat, um den Herrn zu fragen, habe ich folgende Botschaft. So spricht der Herr, der Gott Israels, im Blick auf die Worte, die du gehört hast. Du hast sie dir zu Herzen genommen und dich vor dem Herrn gedemütigt, als du hörtest, was ich über diesen Ort und seine Bewohner geredet habe, dass sie zu einem Beispiel für Verwüstung und Fluch werden sollen, weil du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, habe ich dich erhört, spricht der Herr. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Ich lasse dich in Frieden sterben und du wirst in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Die Abgesandten gingen zum König zurück und richteten ihm alles aus. Die Prophetin Hulda erweist sich als echte Prophetin, indem sie die Botschaft des 5. Buches Mose treu auf die Situation des Volkes anwendet. Überhaupt ist das ein Hauptkennzeichen der Propheten im Alten Testament. Man kann ihre Botschaft danach bemessen, was im 5. Buch Mose steht, vor allen Dingen. Das ist so der Kanon, der Maßstab, der Hauptmaßstab, den die Propheten auf die Situation ihrer Landsleute anwenden. Und was ist das Hauptkennzeichen? Sie schwächen die Drohung nicht ab. Während es das Kennzeichen von falschen Propheten ist, das könnt ihr vor allem bei Jeremia nachlesen, Frieden, Frieden. Und sie meinen damit den Frieden, den vermeintlichen Frieden zwischen Gott und seinem Volk. Wir sind die Erwählten. Gott hat uns über Jahrhunderte Gnade erwiesen. Da hört er doch jetzt nicht mit auf. Und da greift das, hier grätschen dann die Propheten rein und sagen, wenn ihr nicht umkehrt, kann es sein, dass schon morgen das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Also ihr merkt schon die Relevanz, ne? Die Frage, wie dringlich der Gottes Zorn eine Gefahr für Menschen ist. Das wird auch, ich sag mal, in evangelikalen Kreisen immer schwammiger beantwortet. Die Hauptgefahr für den normalen Menschen geht nicht von irgendwelchen Kreaturen oder Umständen aus. Die Hauptgefahr für jeden normalen Menschen ist Gott in seiner Heiligkeit. Gott gibt dem König Josia durch die Prophetin Hulda zu erkennen, dass er an ihm sein Wohlgefallen hat. Und in der Bewertung Josias durch Gott erfahren wir ein paar Dinge, die echte Umkehr kennzeichnen. Vers 19, da sagt Gott zu Josia, du hast dir die Worte zu Herzen genommen und dich vor dem Herrn gedemütigt. Da gibt es ein krasses Gegenbeispiel, was im Propheten Jeremia berichtet wird. Da ist auch ein König von Juda. Die Schriftrolle, die Jeremia schon aufgeschrieben hat, wird zu ihm gebracht. Sie wird dem König vorgelesen und demonstrativ lässt er, wenn ein Stück vorgelesen ist, dieses Stück abschneiden und wirft es ins Feuer, bis am Ende die ganze Schriftrolle verbrannt worden ist. Worauf Gott dann antwortet, so, das war's. Also das Gegenteil davon ist, also von echter Umkehr, es nimmt sich jemand die Worte Gottes zu Herzen. Zweites Kennzeichen, du hast dich vor dem Herrn gedemütigt. Also offensichtlich gehört es dazu, wenn man relativ wenig im Gotteswort liest, dann denkt man von sich zu groß und herrlich. Damit wir demütig werden, müssen wir gedemütigt werden. Das ist eine Sache, die kann allein Gott an uns tun. Er tut's durch sein Wort. Ja, du hast deine Kleider zerrissen. Diese Geste ist heute nicht mehr üblich. Aber was hier gemeint ist, also man ist zutiefst innerlich zerknirscht, traurig, auch von Angst erfüllt, dass Gottes Gericht einen möglicherweise ereilen könnte. Oder ne, du hast vor mir geweint. Und darum, spricht Gott, habe ich dich erhört. Ja, als Kennzeichen echter Umkehr wird denn auch hier eine aufrichtige Trauer über eigene Sünden und die anderer Menschen genannt. Auch das ist, denke ich, ein wichtiges Kennzeichen, wenn wir auf andere Menschen blicken und ihre Sünden. Es spricht nicht für uns, wenn wir mit dem Finger auf solche Menschen zeigen und uns für besser halten. Es ist eher Ausdruck echter Umkehr, wenn wir über unsere Sünden zuerst weinen und dann auch über die Sünden unserer Mitmenschen. Josia hat Gott um Vergebung gebeten für seine eigenen Sünden und für die des ihm anvertrauten Volkes. Er hat sich voller Vertrauen und Ehrfurcht unter Gottes gnädige Herrschaft begeben. Weil Josia in einer Zeit des Abfalls am Glauben festhält, macht Gott denn auch einen Unterschied zwischen ihm und dem Volk Juda. Aufgrund seines Glaubens wird Gott ihn vor dem Gericht verschonen, welches dann erst nach seinem Tod über das ungehorsame Volk kommen wird. Auch hier steckt ein wichtiger Grundsatz für uns drin, den wir verinnerlichen können. Auch wenn die Mehrheit der Menschen um uns herum nicht nach Gott fragt, sollen wir uns nicht davon abhalten lassen, Gott zu vertrauen, zu fürchten und zu lieben. Und dann wird die Reaktion Josias auf diesen Zuspruch Gottes an ihn und die Bestätigung des kommenden Gerichtes über Juda berichtet. Auch hier verhält sich Josia einmal mehr vorbildlich. Er versucht als Anführer sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Es mag sein, dass nach ihm ein König kommt, der Gott nicht gehorcht und den Untergang des Volkes herbeiführt. Er will seinem Volk ein Segen sein, solange er lebt. Kapitel 23, die ersten drei Verse lese ich uns. Darauf ließ der König alle Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich rufen. Der König ging in das Haus des Herrn, zusammen mit allen Männern von Juda und der ganzen Bevölkerung Jerusalems, den Priestern und Propheten und dem ganzen Volk, den Vornehmen wie den einfachen Leuten. Dort ließ er vor ihnen das ganze Buch des Bundes verlesen, das sich im Haus des Herrn gefunden hatte. Dann trat der König an seinen Platz bei der Säule und schloss einen Bund mit dem Herrn. Der Bund beinhaltete die Verpflichtung, dem Herrn zu gehorchen, und zwar alle seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu befolgen. Alle Worte des Bundes, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, sollten als verbindlich anerkannt werden. Das ganze Volk verpflichtete sich, den Bund zu halten. Also das ganze fünfte Buch Mose wird am Stück vorgelesen und dadurch kommt es zu einer Erneuerung des Volkes. Überhaupt, die Erneuerung im Glauben durch das Vorlesen und Hören auf Gottes Wort ist ein Leitgedanke im Predigttext. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, also die Erfahrungen, die ich selber beim Bibellesen mache. Vielleicht geht's dem einen oder anderen ähnlich. Wenn ich Bibel lese, ist es oft so, die erste Viertelstunde ist umsonst. Ich kann ja lesen, aber ich merke beim Lesen, der innere Mensch ist träge. Bei mir ist es so, es braucht ein paar Minuten und dann bin ich da. Ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht, dass sie Gottes Wort nicht verinnerlichen, weil sie lesen nicht lange genug. Also irgendwie ist ja unser Gehirn, ich sag mal, gerade in unserer heutigen Zeit, mit so vielen Dingen beschäftigt, drumherum. Das hört ja nicht auf, an diese Dinge zu denken, sobald wir die Bibel aufschlagen. Also mir geht es jedenfalls so. Wann hast du zum Beispiel das Lukas-Evangelium am Stück gelesen? Dauert ähnlich lang wie fünfte Buch Mose. 3 bis 4 Stunden. 3 bis 4 Stunden, also. Nach einer halben Stunde bist du drinne und die ersten 3 Kapitel kannst du dann ja nochmal lesen. Ja, Josia ist insofern vorbildlich, dass er sagt, ja, wenn ich verschont werde, ist ja schön. Kann mit dem Volk ruhig im Bach runtergehen. Nein. Also Josia begreift, diese Tatsache des kommenden Gerichtes besagt nicht, dass es ja sowieso egal ist, wie ich jetzt meinen Zeitgenossen diene oder nicht. Josia schlussfolgert daraus, okay, solange ich noch König bin über Juda, ist es für mich ein dringliches Anliegen, Gottes Gericht hinauszuzögern. Mit einigem Erfolg. Ne? Das ganze Volk verpflichtete sich, den Bund zu halten. Jede Generation von Israeliten stand in der Verantwortung, diesen Bund vom Sinai, oder später wurde er auch der Bund von Moab bezeichnet, 5. Mose 28 am Ende. Jede Generation stand in der Verpflichtung, diesen Bund zu vergegenwärtigen und neu mit Gott einzugehen. Josia hat begriffen, wenn Gottes Gericht abgewendet werden kann, dann nur dadurch, dass Juda wieder neu in den Bund tritt, den Gott einst mit ihren Vorfahren geschlossen hat. Josia also ist das Vorbild von einem Gläubigen, der angesichts eines gewiss hereinbrechenden Gerichtes Gottes nicht aufhört, Gott und den Menschen zu dienen. Dabei werden, wenn man dann das 2. Königebuch weiterliest, deutlich die Grenzen, die so jemand wie Josia hat, wenn es darum geht, Gottes gnädige Herrschaft in endgültiger Weise aufzurichten. Ja, Josia, er ist der beste König des alten Bundes. Besser als David. Aber auch er kann nichts daran ändern, dass sich in der Geschichte des Volkes eine Schuld angesammelt hat, die im Rahmen des alten Bundes nicht gesühnt werden kann. Josia mit seiner Gerechtigkeit ist nicht ausreichend dafür, eine Gerechtigkeit herbeizuführen, durch die das Volk eine endgültige Rettung erfährt. Dafür braucht es eines herrlicheren Königs, der zum einen vollkommen gerecht ist, was bei Josia nicht der Fall ist. Er ist der Beste, aber er ist nicht vollkommen. Jesus ist vollkommen. Und zum anderen muss auch irgendwie dann die Gerechtigkeit des Vollkommenen dem Volk Gottes in wirksamer Weise zugerechnet werden. Ja, das ist die Frage. Also angenommen, es gibt diesen einen vollkommenen König. Wie kann jetzt das ganze Volk von diesem König und seiner Gerechtigkeit profitieren? Das könnt ihr schön nachlesen in Römer 3 und 4. Die Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben. Ne, da beschreibt Paulus den fröhlichen Wechsel. Unsere Schuld lädt Gott auf seinen Sohn. Der wird an unserer Stelle bestraft. Und spricht uns dann die göttliche Gerechtigkeit zu, die er selbst in seinem Sohn für uns erworben hat. In diesem Sinne predigt auch Petrus zu Pfingsten. Apostelgeschichte 2, ich lese mal von Vers 22. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Und dann kommt die Anwendung von Petrus. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben. Und wir können hier einfügen, auch unser großer König Josia starb und wurde begraben. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest. Und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Petrus wendet das Pfingstereignis so auf seine Zuhörer an, dass er eben sagt, ein König wie David, in dem braucht ihr euer Heil nicht zu suchen. David ist euer großer König in der Vergangenheit. Wir können das auf Josia übertragen. Ja, Josia, er ist ein König, wie er besser nicht sein könnte im Rahmen des alten Bundes. Er ist nicht gut genug, um uns zu retten. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen diesen einen vollkommenen Israeliten, den wahren Gottmenschen, Jesus Christus. Wir brauchen ihn und seine Gerechtigkeit, um dem Zorn Gottes zu entrinnen. Willst du dem Zorn Gottes entrinnen und unter Gottes gnädige Herrschaft kommen, dann vertrau dein Leben Jesus Christus als deinem persönlichen Herrn und Retter an. Wenn du das tust, begehst du keinen Götzendienst. Das ist ja so ein Thema in den Königebüchern, ne? Begeh bloß keinen Götzendienst, sondern verehre alleine Jahwe, den Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Und das ist jetzt die Botschaft im Neuen Testament. Wer erfüllt dieses Gebot, dieses heilige erste Gebot? Nur der, der sein Leben Jesus Christus anvertraut, als seinem persönlichen Herrn und Retter. Der hat in Gottes Augen dieses erste Gebot verinnerlicht und erfüllt. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist der von Gott bereitgestellte Stellvertreter, den du brauchst. Er hat sein Leben am Kreuz für Sünder gegeben. Wer an ihn glaubt, dem spricht Gott seine göttliche Gerechtigkeit zu. Auf dieser Grundlage hat Gott die Gläubigen aller Zeiten auch einen Josia mit sich vereint. Jesus Christus ist der König und Retter, den du brauchst. Amen.